Wir haben uns schon warm gemacht. Das sind die Adrenalin-Sportredaktion. Hallo und herzlich willkommen hier am Samstag um genau 16 Uhr mit dabei.
Jette.
Und Thorsten.
Und Christoph an dem Mikrofon. Ja, die nächste Stunde präsentieren wir euch wieder tolle Neuigkeiten aus der Welt des Sports. Und Gäste auch, aber in digitaler Form. Jette, du hast Interviews gemacht.
Ja, heute das große erste Thema Schwimmsport. Wir haben ein Interview mit dem Bundestrainer Bernd Berghahn dabei. Der kann nicht hier sein, der befindet sich derzeit in der Sierra Nevada. Und wir haben ein Interview mit Laura Kienapfel, auch die kann nicht hier sein. Die befindet sich in der Neptun-Schwimmhalle und hat heute Wettkampf.
Okay, spannend, spannend, spannend. Und Thorsten, du, bei dir ist es auch spannend, du tickerst nicht nur live für Hansa heute für uns.
Genau, wenn ihr wissen wollt, wie Hansa gespielt hat, wir verraten es euch später in der Sendung. Und wir werden noch einen Blick rüber nach Japan wenden. Dort findet gerade die Rugby-WM statt und ich bringe euch da auf den neuesten Stand.
Und ich habe noch ein paar lustige Fakten aus der Welt des Lokalsports, des Lokalfußballs. Also jede Menge spannende Themen. Bleibt dran, erstmal eine kleine Musik.
Ich weiß gar nicht, was wir eben gehört haben. Courtney Love, oder?
Ja, richtig.
Ja, richtig. Eigentlich hätte man es hören können. Wir haben Herrn Berghahn angerufen, der befindet sich gerade, wie gesagt, im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada auf 2320 Meter, um die deutsche Nationalmannschaft fit zu machen. Und nur zu unseren Fragen, also Herr Berghahn, erstmal schön, dass Sie uns Rede und Antwort stehen. Bundestrainer schwimmen oder Teamchef schwimmen oder beides, wie ist überhaupt die richtige Bezeichnung und welche Aufgaben haben Sie für den Deutschen Schwimmverband?
Ja, hallo, Bundestrainer schwimmen und Teamchef schwimmen, das trifft beides zu. Also zum einen bekleide ich den Rang eines Bundestrainers und zum anderen habe ich die Funktion des Teamchefs schwimmen im Deutschen Schwimmverband. Ich bin also zuständig für die Nationalmannschaft schwimmen, für die Planung der Saison, für die Vorbereitung der internationalen Höhepunkte, der internationalen Zwischenwettkämpfe, die wir so besuchen, und leite und führe die Mannschaft dann auch bei Meisterschaften.
Das machen Sie ja noch nicht so lange. Was war der Reiz, sich dieser großen Herausforderung zu stellen?
Ja, das ist für jeden Trainer sicherlich eine Herausforderung, aber natürlich auch eine Ehre, dass man in dieser Rolle arbeiten kann und eine Nationalmannschaft führen kann zu internationalen Meisterschaften, wie zum Beispiel im nächsten Jahr zu den Olympischen Spielen.
Ja, wir haben ja eingangs gesagt, derzeit findet das alles in der Sierra Nevada statt, Höhentrainingslager. Wie kann man sich da den Tag als Bundestrainer vorstellen?
Ja, hier oben im Trainingslager in der Sierra Nevada liegen meine Aufgaben darin, hier das Training zu organisieren und die Planung vorzunehmen und dann auch durchzuführen. Also es sind eigentlich ganz normale Trainertätigkeiten, die haben jetzt wenig mit meiner Aufgabe als Bundestrainer zu tun. Das läuft vielleicht noch ein bisschen nebenbei zwischen den Einheiten, wenn man sich um das alltägliche Geschäft kümmern muss. Aber ansonsten habe ich hier also morgens das Training zu gestalten und zu begleiten. Das geht dann bei uns immer um 6.30 Uhr los früh. Und der erste Block endet dann so um 9 Uhr, dann ist Frühstück angesagt. 12.30 Uhr geht schon wieder zum Mittag und ab 14 Uhr ist dann die nächste Wassereinheit. Am Abend dann so gegen 17 Uhr ist dann nochmal eine ausgiebige Landeinheit, also Krafttraining, Athletiktraining, Lauftraining, je nachdem, was so ansteht. Und das ist so mein Rahmen hier oben.
Das klingt nach einem langen Arbeitstag. Gibt es da überhaupt einen Ausgleich?
Ja, mein Freizeitausgleich, der ist nicht so besonders umfangreich, aber ich versuche halt, wo ich kann, auch bei der Arbeit immer mal wieder Musik zu hören. Das ist so mein großes Interesse. Und ansonsten bleibt nicht viel Zeit.
Ja, jetzt lässt sich ja vermuten, dass man als Bundestrainer vielleicht auch selbst ganz gut im Wasser klarkommt. Wie haben Sie eigentlich schwimmen gelernt?
Ja, das ist bei mir jetzt schon eine Weile her, wo ich schwimmen gelernt habe. Das war in Schleswig und da bin ich groß geworden im TSV Schleswig, im Turn- und Schwimmverein. Also ich habe parallel schwimmen gelernt zum Turntraining und ich glaube, das war eine sehr gute Ausbildung. Wäre vielleicht auch ein Modell für heute, dass man das kombiniert. Also es war wirklich so, dass der Verein das kombiniert auch so angeboten hat. Und da war ich 5 bis 6, als ich die Schwimmschule besucht habe in Schleswig. Und ja, war ein schöner Rahmen, erinnert man sich gerne zurück.
Ja, vielen Dank, Herr Berkan. Und dann noch ein paar erfolgreiche Tage in der Sierra Nevada. Und dann werden wir verfolgen, wie es weitergeht mit der deutschen Nationalmannschaft im Schwimmen. Ja, das war gerade The Twilight Set mit Public Housing. Das war der spezielle Musikwunsch unseres Bundestrainers im Schwimmsport. Ich soll auch noch die Tourtermine ansagen. The Twilight Set sind gerade auf Tour, also wem der Titel gefallen hat und wer mehr hören möchte, am 8. November in Berlin oder am 15. November in Hamburg.
Und da kann man denn den deutschen Bundestrainer schwimmen?
Vielleicht antreffen. Trifft man ihn sogar so, wenn er jetzt in der Sierra Nevada ist. Man geht also immer so von 3 Wochen Höhentrainingslager aus. Sollte er zurück sein? Er hat ja gesagt, er hat wenig Zeit nebenbei.
Ja.
Aber vielleicht besteht die Chance, ihn auf einen der beiden Konzerte zu treffen.
Und ich möchte das nochmal so krass oder klar sagen, das war jetzt wirklich der Jogi Löw des Schwimmens. Ja? Also,
ich weiß nicht,
wie kommt man an solchen dran also? Kennst du den persönlich? Seid ihr zusammen zur Schule gegangen?
Wir waren zusammen auf dem Secure-Konzert, darf man das so sagen?
Ach so, okay.
Nein, wir kennen uns aus, ja, vom Schwimmsport. Bin ich auch sehr glücklich drüber, auch über das Secure-Konzert, das tatsächlich.
Also hat er dich auch schon mal trainiert?
Nein.
Nein,
nein.
Einfach so vom...
Nein, okay. Nein, ich stand auch am Beckenrand und daher kennen wir uns.
Okay.
Da war allerdings noch kein Bundestrainer.
Ah, okay. Und genau, du hast gesagt, jetzt Sierra Nevada, aber eigentlich ist er in Magdeburg, richtig?
Genau, in steht er am Beckenrand, aber als Bundestrainer ist er natürlich fürs ganze Land zuständig.
Ja, krass. Also hier kommt man mit den ganz Großen des Sports in Kontakt, hier in der Adrenalinsport-Redaktion. Wenn ihr auch auf euch sowas zutraut, dann kommt gerne zu uns in die Redaktion. Aber du hast noch ein anderes Schwimmass interviewen dürfen.
Naja, der Aufhänger war ja eigentlich, dass hier in der Neptun-Schwimmhalle am Wochenende geschwommen wird. Wir haben seit gestern läuft das Neptun-Schwimmfest, was also mit 351 Teilnehmern auch ein recht großes Nachwuchsschwimmfest ist, auch deutschlandweit gesehen. 8 Bundesländer sind vertreten und Lettland, Schweden sowie Irland. Insgesamt gehen 2290 Starts an diesen 3 Tagen über die Startbrücke. Das ist schon wirklich mächtig viel. Und mit dabei ist Laura Kienapfel. Die startet für den SV Olympia Rostock. Ihre Paradestrecken sind die Bruststrecken. Sie war schon deutsche Jahrgangsmeisterin, ist in Finalläufen bei deutschen Meisterschaften gewesen. Und man kann sagen, unsere derzeit erfolgreichste Schwimmerin aus Mecklenburg-Vorpommern.
Und wie kommst du an die ran zum Interview?
Ich betreue.
Also gibt es da schon Pressebetreuerin? Nein, du betreust. Du bist die Pressebetreuerin.
Nee, ja, wir haben ein Projekt in Rostock, wo wir also gezielt junge Nachwuchsathleten in ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützen, weil das ja immer so ein bisschen unter dem Radar läuft, bis sie dann irgendwo bei Herrn Berkan ankommen. Und daher kenne ich Laura und fand das in dem Zusammenhang wirklich sehr, sehr spannend, weil Laura sich am Wochenende für die deutschen Kurzbahnmeisterschaften qualifizieren möchte. Also derzeit der Fokus schon auch ein Stück weiter auf den nationalen Wettkampfhöhepunkten liegt.
Ja, hören wir doch mal rein in euer Gespräch.
Hallo Laura, das ist aber schön, dass du heute hier bist. Vielleicht stellst du dich einfach selber vor?
Ja, also ich bin Laura, ich bin 17 Jahre alt und ich wohne in Kühlungsborn. Und ja, mit 4 habe ich schwimmen gelernt in Rerik und quasi seitdem bin ich in Rostock und mache jetzt seit mittlerweile 8 Jahren aktiv Leistungssport. Und ja, dieses Jahr schreibe ich auch mein Abitur, also ich gehe in die 13. Klasse, genau, an der Sportschule hier in Rostock.
Okay, das ist ja irgendwie klassisch, ne? Wenn man von der Ostsee kommt, muss man auch schwimmen können. Ja, ja. Und nur am Sportgymnasium. Wie muss man sich so einen Tag vorstellen?
Ja, also jetzt ist es mittlerweile seit der 5. Klasse schon so. Ich stehe um 5.30 Uhr auf, dann Und kurz nach 6 fahre ich los nach Rostock. Um 7 geht's dann meistens ins Wasser, 2 Stunden. Ja, die erste Trainingseinheit bis um 9. Danach gehe ich zur Schule, bin dann dort bis um 15 Uhr meistens und danach dann direkt wieder in die Schwimmhalle. Dann machen wir noch 1 Stunde Krafttraining und dann wieder 2 Stunden Schwimmen, sodass ich dann um 18 Uhr fertig bin und meistens dann kurz vor 7 zu Hause.
Dann geht aber zu Hause nicht mehr viel, oder?
Nö, eigentlich nicht. Also meistens muss ich noch sehr viel für die Schule machen. Das ist dann auch manchmal ganz schön anstrengend, vor allem in den Klausurenphasen. Ja, genau. Aber ich versuche trotzdem auch immer noch genug Schlaf zu kriegen und so. Das ist auch ein großes Problem meistens. Genau.
Ja, wann kommst du denn ins Bett an so einem normalen Tag?
Ich versuche schon immer 8 Stunden Schlaf zu bekommen. Also um 9:30 wäre das dann ja ins Bett zu gehen, aber das schaffe ich auch nicht immer. Also ich versuche es.
Das klingt total durchorganisiert. Wie motiviert man sich dazu jeden Tag?
Also natürlich gibt es langfristige Ziele, die ich mir setze. Das war bis jetzt immer bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Nachwuchsbereich Medaillen ja, zu ergattern, sag ich mal. Jetzt bin ich halt in der offenen Altersklasse unterwegs und ja, dort versuche ich jetzt möglichst ja im nächsten Jahr das A-Finale zu erreichen und dort halt ja mich an die deutsche Spitze zu schwimmen. Und tagtäglich würde ich aber sagen, ist es eher mein Ziel, so aus mir selbst immer das Beste rauszuholen und mein Bestes im Training zu geben und ja mir selbst sozusagen zu beweisen, ja, wie gut das Training machbar ist, sag ich mal.
Ja, das war der erste kleine Einblick in das Leben einer jungen Leistungssportlerin, Laura. Ja, krass. Ne? Wie früh stehst du auf, Jette?
Na, jetzt wo das kleine Kind da ist, durchaus früher.
Aber du gehst ja nicht 2 Stunden schwimmen, oder?
Nein, ich stehe nach Laura auf und ich gehe vor Laura ins Bett wahrscheinlich.
Ja, also
und dazwischen bin ich auch nicht komplett unterwegs.
Respekt vor dieser Leistung. Ihr habt noch ein bisschen weiter gesprochen. Hören wir noch mal weiter rein.
Gold bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften gewonnen, Finalerfahrung bei deutschen Meisterschaften. Da fehlt ja noch das gewünschte A-Finale.
Ja.
Und dann zuletzt der erste Weltcup-Start. Erzähl mal, was war das der großartigste Moment an dem Wochenende?
Gott, ich würde sagen, allgemein die ganzen Topstars der Schwimmszene, Olympiasieger, Weltmeister, halt einfach mal in echt zu sehen und ja, sich auch das ein oder andere abgucken zu können von den Wänden, von den Tauchphasen. Also ja, das war schon der Hammer. Und dann natürlich auch mit denen im Vorlauf zusammen schwimmen zu dürfen, das ist echt ja eine große Ehre. War schon cool.
Ja, das stelle ich mir verrückt vor, ne? Wenn man die Olympiasiegerin im Ausschwimmbecken neben sich trifft.
Ja, oder auch im Vorstadtzelt, wo man normalerweise mit den Konkurrentinnen aus Deutschland ja sich erwärmt, die man auch schon alle irgendwie kennt. Und dann auf einmal steht da halt so jemand ganz Erfolgreiches neben einem. Ja.
Ja, ich kann mir vorstellen, um mal einen Namen zu nennen, ne? Katinka Hoschu war da. Das ist schon verrückt, wenn man sie dann wirklich trifft. Ja, super. So, jetzt haben wir hier ganz viel Sport und ganz viel Schule. Bleibt überhaupt noch Zeit für was anderes? Gibt's einen Ausgleich?
Eigentlich nicht wirklich. Also bis vor 2 Jahren habe ich noch immer Klavier gespielt. Und ja, habe da auch wirklich mehrere Prüfungen und so absolviert und da wirklich viel Zeit auch für investiert. Aber irgendwann wird es dann einfach zu viel, weil ich nach dem Training um 18 Uhr da noch hingefahren bin und mich auch schon gar nicht mehr konzentrieren konnte. Zurzeit versuche ich halt meistens so bei Spaziergängen am Strand oder so ein bisschen Ruhe zu finden und ein bisschen, ja, was anderes zu erleben. Genau, aber ansonsten ist das wie ein Hamster im Laufrad die meiste Zeit.
Das klingt wirklich sehr unglaublich diszipliniert für die großen Ziele. Aber das hat sich in der Vergangenheit schon doll gelohnt. Und vielleicht hat Katinka auch nochmal den Schub gegeben für die A-Finalteilnahme. Was steht als nächstes an? Deutsche Kurzformmeisterschaften, richtig?
Ja, genau. Zurzeit bereiten wir uns auf die deutschen Kurzformmeisterschaften Mitte November vor, also in 3 Wochen ungefähr. Ja, da ist natürlich auch schon das Ziel, mal zu gucken, ob vielleicht was in Richtung A-Finale, Top-10-Platzierung geht. Langfristig ist aber der Blick auf jeden Fall schon auf die Langbahn im nächsten Jahr und die deutschen Meisterschaften dort Ende April. Und ja, da versuche ich dann hoffentlich mein Ziel zu erreichen.
Na, unsere Daumen sind definitiv gedrückt. Wir werden das weiter verfolgen und ganz bestimmt zahlt sich so viel Ehrgeiz und Disziplin aus, auch weiterhin.
Ja, das war der zweite Teil im Interview zwischen Jette und Laura.
Ja, und wir haben gedacht, es ist nur fair, wenn Herr Berghahn hier seinen Titel mitbringen darf, denn auch Laura, das heißt, jetzt kommt von Medusa, Piece of Your Heart. Was ganz anderes, das ist ja noch nicht lange her, kannst du dich noch erinnern, wie du schwimmen gelernt hast?
Ja, also damals kam das eigentlich dadurch, dass ich ja, wie gesagt, aus Kühlungsborn komme und als kleines Kind schon viel an der Ostsee gespielt habe und so und im Sommer immer am Strand war. Und meine Mama hatte einfach Angst, dass ich irgendwie ertrinken konnte. Deswegen wollte sie, dass ich schon früh schwimmen lerne. Und das habe ich dann auch mit 4 schon in Rerik. Damals war das so ein alter Rentner schon, Herr Keil hieß der, ja, der mir dort das Schwimmen beigebracht hat. Und ja, da habe ich mich dann quasi als Naturtalent erwiesen, weil ich das auf Anhieb konnte. Und dann habe ich dort die Empfehlung nach Rostock bekommen und seitdem bin ich dann in Rostock weitergeschwommen.
Ja, dann müssen wir jetzt an der Stelle ja nochmal Herrn Keil aus Kühlungsborn danken, dass er das so klasse gemacht hat.
Ja.
Laura, wir drücken dir ganz fest die Daumen und freuen uns sehr, dass du hier warst.
Dankeschön.
Und dann hören wir uns vielleicht nach den Kurzbahnmeisterschaften nochmal.
Ja.
Okay, vielen Dank.
Ja, das war Leistungsschwimmerin Laura, 19 Jahre jung, richtig?
17.
17, oh weia. Im Interview mit Jette und ja, Schwimmen lernen war das letzte Thema. Schwimmen lernen ist für einen Rostocker eigentlich so wichtig wie Lesen lernen. Wann hast du schwimmen gelernt, Thorsten?
Oh Gott, ich muss nochmal zurückdenken. Ich glaube, das war wirklich in der Schule, gleich in der ersten Klasse, ging es bei uns in eine alte Schwimmhalle in Wismar, ich komme aus Wismar. Und die Schwimmhalle gibt es mittlerweile gar nicht mehr, da steht jetzt ein schönes Spaßbad da. Und dann wurden wir mit der Schule dahin gekarrt und dann hieß es, ab rein ins Becken. Ja.
Bei dir, Jette?
Ich musste damals, meine Oma war Schwimmlehrerin in Rostock und ich habe das in so einem Ferienkurs gelernt. Ich musste irgendwie, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, 1 oder 2 Wochen in die schöne Lehrschwimmhalle nach Rostock.
Ich habe auch schwimmen gelernt im Schulschwimmen, das war, glaube ich, 3. Klasse in Kühlungsborn, da musste man ja ewig mit dem Bus hinfahren und so. Und war es bei euch auch so klischeemäßig, dass der Schwimmlehrer immer mega streng war und einen unter Wasser gedrückt hat, wenn man irgendwie was falsch gemacht hat? Habt ihr noch Erinnerungen?
Oh Gott, nee, nicht wirklich. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich während meiner Abi-Zeit, da musste ich noch einmal schwimmen, einen Schwimmkurs mitmachen. Und das war das Schrecklichste überhaupt. Morgens um 7:30 in dieses kalte Wasser dieser Schwimmhalle rein zu müssen. Das ist so mit einer der schlimmsten Sachen, die ich während meiner Schulzeit erleben musste.
Bei dir?
Ich habe hier ganz klasse schwimmen gelernt, ne? Ja. Wo die Schwimmlehrerin mit dem Stock am Beckenrand mitgeht. So habe ich auch noch schwimmen gelernt. Ja. Es gibt ja mittlerweile neue Konzepte und auch andere Wege, ne, schwimmen zu lernen. Herr Berghahn hat es angedeutet, vielleicht zusammen mit dem Turnen oder tatsächlich weg von so einem 12-wöchigen Schwimmkurs, dass man also vielseitiger wird, mehr Wassergewöhnung macht, Wassersicherheit. Auch da öffnet sich das ein wenig.
Ich war immer der ganz Letzte. Ich war gar nicht mehr auf dem Radar. Das hätte wahrscheinlich gar keiner gemerkt, wenn ich untergegangen wäre oder so. Also ich glaube, ich habe nicht mal ein Seepferdchen gekriegt, sondern nur so einen Frosch oder sowas. Wir haben alle selber Kinder. Wie macht ihr das denn mit euren eigenen Kindern? Ist das schon Thema? Schubst ihr sie so ins Wasser?
Ja, dadurch, dass man ja hier am Meer wohnt und Kinder ja auch im Meer baden sollen. Ist das natürlich ein Thema mit dem Schwimmlernen. Ne? Also mein Kleiner ist da zum Glück noch ein bisschen wasserscheu, das geht alles noch. Der schwimmt, also der läuft nicht von alleine da ins Wasser rein, sondern da geht man dann mit an der Hand und dann läuft das schon irgendwie so. Da ist das Flussbad eine ganz gute Alternative. Da kann man gut planschen mit kleinen Kindern.
Ja.
Ja, mein Kleiner ist genau das Gegenteil. Also der ist im Wasser und wir beschäftigen uns auch mit dem Thema. Erstmal von Berufswegen ist das vielleicht noch so ein bisschen drin. Ja, und auch die Kontakte zur Schwimmhalle, wo man dann weiß, wie schwierig das ist, über Anmeldelisten. Also ich glaube, man hat derzeit schon Wartezeiten von einem Jahr, ne, bis man in so einen Schwimmkurs reinkommt. Ist auch klar, wir haben gar nicht viel Wasserfläche in Mecklenburg-Vorpommern. Muss man sich schon Gedanken drüber machen. Wir sind derzeit beim Kinderschwimmen in der Südstadt. Das kann ich nur empfehlen, das ist wirklich nett.
Ah, okay. Ja, also ich versuche auch mal so oft, wie es geht, in die Schwimmhalle zu gehen mit meiner Tochter und ja, einfach die Angst vor dem Wasser verlieren. Ne? Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn der Schwimmunterricht gar nicht mehr nötig ist nachher in der Schule. Mal gucken. Also da ist man gut beraten, wenn man sich da früh übt. Es ist jetzt gleich halb fünf. Das heißt, wir können so langsam in unseren nächsten Themenblock starten. Was sind das für Zeichen? Erst noch eine Musik oder? Ja, achso. Aber kündige doch schon mal den nächsten Themenblock an.
Genau, danach berichten wir, wie es bei Hansa gelaufen ist heute Nachmittag.
Wir kommen jetzt zum Sport, an dem kein Rostocker, keine Rostockerin vorbeikommt, nämlich zu Hansa Rostock. Und da haben wir unseren Experten Thorsten hier. Hansa geht's sportlich gerade gar nicht so schlecht. Und heute ein ganz besonderer Gegner für dich auch?
Ja, heute ging es gegen 1860 München. Da habe ich noch eine kleine Erinnerung aus meiner Jugendzeit. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es dieses Spiel gab es tatsächlich einmal zu Bundesliga-Zeiten. Und ich kann mich doch daran erinnern, wie ich mit meinem Vater, es war muss ein Spiel unter der Woche gewesen sein, weil es war spät abends, es war dunkel, das Flutlicht war an und es war das alte Ostseestadion. Und wer sich noch daran erinnern kann, auf der Gegengrade, Holzbänke, kein Dach und Hansa hat 2-0 geführt, daran kann ich mich noch erinnern, und am Ende 4-2 verloren. Dafür lief es heute aber wesentlich besser.
Klingt damals nach einem typischen Hansa-Spiel.
Ja, wahrscheinlich war es auch so.
Wie lief es heute?
Heute lief es umso besser dafür. Hansa hat das Spiel heute gegen 1860 München 2-1 gewonnen. Damit wird die Serie ausgebaut, mittlerweile seit 8 Spielen ungeschlagen. Aber Hansa hat sich schwer getan in der ersten Halbzeit. Viel Ballbesitz, wenig Kreativität zum Tor gehabt. 1860 hat sich hinten vorm eigenen Tor verbarrikadiert und hat auf Konter gesetzt. Das haben sie auch gar nicht so schlecht gemacht. Sind zu einigen Abschlusssituationen gekommen. Unter anderem hatte Sascha Mölders in der 19. Minute einmal den Pfosten getroffen und auch sonst gab es noch ein, zwei ganz gute Aktionen der 60er. Und Hansa dagegen, ja, wie gesagt, ein bisschen ideenlos. Dann kam die 43. Spielminute, 1860 mit einem Einwurf tief in der Rostocker Hälfte. Alle waren aufgerückt, Hansa gewinnt den Ball und dann konnte mal der Konter gefahren werden mit den schnellen Spielern. Ist der Ball über Omladic rausgepasst worden auf Alschwede, der zieht in den Strafraum rein und schießt das 1-0 für den FC Hansa. Kurz vor der Pause, psychologisch wichtig sagt man dazu ja auch manchmal. Das war also der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit ging es für Hansa super los. 50. Minute 2-0. Omladic per Kopf durch eine Vorarbeit von Opoku. So konnte es dann weitergehen. Da alles auf Sieg gestellt. Kurz darauf später, 58. Minute, Riesenchance durch Pascal Breyer auf 3-0 zu erhöhen. Aber er lässt den Ball nur über seinen Fuß rüberstreifen und der Ball geht nicht ins Tor. Direkt der Gegenzug nutzt 1860 aus und Sascha Mölders kommt zum Torschuss und macht das 2-1. Ja, danach schmeißt 60 nochmal alles nach vorne, aber bis auf eine Kopfballchance von Sascha Mölders auch nochmal in der 87. Minute, die Kolke stark pariert, kommt nichts weiter dabei raus. Hansa hält den 2-1 Vorsprung und steht jetzt mittlerweile auf Rang 5 in der Tabelle. Wir gucken wieder nach oben, Christoph.
Ja, ich staune. Das freut mich natürlich. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Stadion war. Ich glaube, ich habe damals auch Dortmund noch gesehen im Ostseestadion. Aber ich glaube, das wird noch ein langer Weg, bis dieses Spiel wiederholen können.
Vielleicht hat man ja mal Glück im Pokal.
Ja. Rostock, auch wenn es der bekannteste Verein im MV ist, ist es nicht der höchstklassigste Verein in Rostock. Es gibt zum Beispiel die Seawolves, die spielen in der zweiten Liga, und auch die Footballer, die Griffins, spielen auch in der zweiten deutschen Liga. Und zu den Seawolves wirst du nachher auch gleich nochmal kommen, richtig?
Genau, da kann ich auch noch ein bisschen was zu sagen.
Für die Rostocker Fußballfans war das schon mal kein schlechtes Wochenende. Hansa hat gewonnen, wie wir gehört haben. Wie lief es denn für die Rostocker Basketballfans?
Naja, die Basketballfans, die freuen sich erstmal auf morgen, weil morgen ist das nächste Spiel der Seawolves. Es gibt aber einiges gut zu machen. die Seawolves nicht so gut eingestartet in die Saison. Erst ein Sieg aus den vergangenen, aus den ersten 5 Saisonspielen. Das hat unter der Woche auch dazu geführt, dass sie den Spielmacher entlassen haben. Chase Adams ist nicht mehr Teil der Mannschaft. Und das drückt sich auch ein bisschen im Kader aus. Also, es stehen echt allzu viele Spieler für das morgige Spiel in Heidelberg zur Verfügung. Die Aufgabe in Heidelberg wird auch nicht die einfachste sein. Momentan ist Heidelberg Zweiter in der Tabelle. Das letzte Spiel gewonnen gegen den Absteiger aus der BBL aus Jena. Die sind sehr gut drauf. Also für keine leichte Aufgabe für die Seawolves, aber es wird dringend nötig, langsam mal zu Punkten zu kommen. Mittlerweile sind sie auf Tabellenplatz 13 abgerutscht und das Saisonziel Playoffs steht auch in weiter Ferne.
Ich wollte gerade sagen, sie sind ja, jetzt ist das die zweite Saison in der zweiten Liga.
Genau.
Richtig. Und die waren doch letztes Jahr auch in den Playoffs und dieses Jahr waren sie doch auch schon Platz 5 oder noch besser? Also die ersten 8 kommen in die Playoffs, ne?
Genau.
Was ist los bei den Seawolves? Letztes Jahr hat es geklappt und dieses Jahr?
So ist das halt. Das zweite Jahr des Aufsteigers ist ja meistens immer das Schwierige. Dann mit den ersten
ja, das Kopf zweite Album ist auch immer das Schwierigste, ja.
Genau.
Okay. Aber was glaubst du, wie wird das Spiel am Sonntag ausgehen?
Ich rechne nicht damit, dass aus Heidelberg Punkte mitgenommen werden können. Viel wichtiger wird es dann sein, dass das nächste Heimspiel am 3.11. wird es sein gegen die Adland Dragons. Das wird ein Spiel sein, wo man dringend wieder punkten sollte.
Und ab wann droht denn in der zweiten Liga der Abstieg? Also jetzt 13. Wie viele Mannschaften gibt es in einer Basketballliga?
16.
16, okay.
16 sind drin, ja.
Ach, da gibt es ja auch Abstiegsplayoffs,
genau,
oder?
Da gibt's genau, da gibt es
Abstiegsplayoffs. Ach so, ja. Also wir halten euch auf dem Laufenden und kommen nach der nächsten kleinen Musik zu einem ganz großen Thema. Richtig, oder? Worüber sprechen wir als nächstes?
Wir machen weiter mit der Rugby-WM.
Ja.
Gut.
Super gut. In unserer letzten Sendung, in der ersten Sendung, da war ja das Highlight-Thema die Goalball-Europameisterschaft. Da hat die deutsche Herrenmannschaft ja gewonnen. Die deutschen Frauen haben Bronze belegt hier in Rostock. Und die andere große Meisterschaft, die uns interessiert hat, war die Rugby-WM. Und Thorsten, du hast dich dort mit beschäftigt. Wer waren denn die Favoriten überhaupt? Die Rugby-WM läuft ja jetzt auch schon 3 Wochen. Aber ich habe keine Ahnung. Klär mich auf.
Christoph, wir werden einen neuen Weltmeister bekommen. Heute und morgen sind wir mittlerweile bei den Halbfinalspielen angekommen. Und heute gab es das erste Halbfinale zwischen England und Neuseeland. Die Titelverteidiger, die All Blacks, sind raus. Haben heute gegen die Engländer mit 19-7 verloren. In einem, möchte ich fast sagen, überraschend einseitigen Spiel haben die Engländer, die Neuseeländer stark dominiert. Vor allem in der ersten Halbzeit haben sie es geschafft, den Ballbesitz zu halten und das Spiel in die Hälfte der neuseeländischen Mannschaft zu verlagern, gingen dann mit 10-0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sah es kurzzeitig mal aus, als wenn die Neuseeländer durch das Legen eines Versuches wieder rankommen könnten. Da stand es dann 13-7 zwischenzeitlich. Aber die Engländer haben sofort geantwortet, haben mit einem Strafkick auf 16-7 erhöht und die Neuseeländer auch nicht mehr rankommen lassen.
Also, das ist schon krass. Klar, die All Blacks, die kennt, glaube ich, jeder mit ihrem, wie heißt das,
Haka. Mit dem Haka.
Und die sind raus. Sag nochmal, wann, in welcher Runde?
Die sind jetzt im Halbfinale ausgeschieden.
Okay, krass. Was ich noch mitbekommen habe, ist, Gastgeber Japan ist ja eigentlich eher so Außenseiter, haben aber auch überrascht.
Die Japaner haben eine überraschend grandiose Weltmeisterschaft gespielt. In der Vorrunde sind sie tatsächlich als Gruppenerster rausgekommen und haben dabei die Iren und die Schotten besiegt, also zwei Mannschaften, also die Iren auch als Titelfavorit mitgehandelt und die Schotten eigentlich auch ein starkes Team aus Europa. Die wurden beide von den Japanern bezwungen. Und die Japaner sind vor allem aufgefallen durch ihren technisch saubere Ballbehandlung. Lässt sich auch für das ungeübte Rugby-Auge lässt sich das sehr gut anschauen, die Ballstaffetten der Japaner und vor allem auch die Geschwindigkeit, die sie haben. Das war schon sehr, sehr anschaulich. Aber im Viertelfinale gegen Südafrika war dann Schluss. Die Südafrikaner haben es dann vor allem in der zweiten Hälfte verstanden, die Japaner hinten in ihrer eigenen Hälfte festzuhalten. Die Südafrikaner, das ist ein richtig starker Sturm rein. Und da kann man sich das so vorstellen, die treten den Ball hinten aus ihrer eigenen Hälfte weit in die gegnerische Hälfte rein. Die Japaner fangen den Ball oder halten den Ball dann quasi fest. Und dann kommen die südafrikanischen Stürmer, also so richtige Büffelherde, auf die zugerannt. Und dann ist da kein Wegkommen mehr. Genau, also Südafrika hat dieses Spiel im Viertelfinale gewonnen gegen die Japaner. Und stehen somit im Halbfinale morgen. Gegen Wales. Wales wird der Gegner sein. Die hatten am letzten Wochenende das Viertelfinalspiel gegen die Franzosen. Auch das war das engste Viertelfinalspiel. Es war eine sehr, sehr enge Begegnung. Mit einem Herzschlagfinale möchte man fast sagen. In der ersten Halbzeit die Franzosen drückend überlegen, dominant, gehen mit einem 19-10 in die Pause. Und dann zu Beginn der zweiten Halbzeit, da hat der Franzose Sebastian Wahamina einen kompletten Aussetzer, schlägt seinen Gegenspieler mit dem Ellbogen ins Gesicht, kassiert dafür nach Eingriff des Videoschiedsrichters die rote Karte. Frankreich da eine halbe Stunde in Unterzahl und das haben sich die Waliser nicht nehmen lassen. Haben das Spiel dann am Ende mit, lassen Sie mal kurz gucken, also sie haben gewonnen, 21-19 mit dem entscheidenden Versuch 3 Minuten vor Ende.
Ich glaube, das ist im Rugby eine Seltenheit, oder? Eine rote Karte?
Das ist gar keine Seltenheit. Nee? Also so eine dämliche rote Karte ist eine Seltenheit, aber rote Karten kommen häufiger mal vor.
Ach so, weil das eigentlich, man sagt, so ein Gentleman-Sport auch auf dem Platz ist, ne? Wann werden wir denn wissen, wer neuer Rugby-Weltmeister ist? Wann ist das Finale?
Das Finale findet nächste Woche Samstag findet es statt, 10 Uhr. Also es ist durch die Zeitverschiebung, frühes Aufstehen, morgen ist 10 Uhr das zweite Halbfinale, Wales gegen Südafrika. Die Kollegen von ProSieben Max übertragen das live im Fernsehen. Sollte man sich anschauen.
Ja, England steht ja schon fest, ne?
Als Finalteilnehmer,
ja. Ja, krass. Ich glaube, England-Wales wäre natürlich Derby. Südafrika, ja auch also ganz große Mannschaft.
Eine sehr offene Begegnung morgen. Man kann gespannt sein.
Wir sind gespannt. Wir werden euch natürlich dann informieren, wie es ausgegangen ist. Ihr hört immer noch Adrenalin, das Loro Sport Magazin. Und wir haben noch gute 10 Minuten und ein paar Themen, die wir spannend fanden, wollen wir noch loswerden. Jette, du hast noch was auf dem Zettel?
Oh, jetzt sind wir wieder bei der Schwimmhalle, ne? Aber andere Sportart, trotzdem Schwimmhalle. Lukas Schnödewind war gestern wieder beim Training.
Wer zum Teufel ist Lukas Schnödewind?
Ja, das hätte man mittlerweile wissen können. Lukas Schnödewind war einer der Ironman-Teilnehmer auf Hawaii aus Mecklenburg-Vorpommern, speziell aus Rostock. Und Lukas Schnödewind trainiert mittlerweile wieder. Da waren wir gestern und haben ihm mal ein paar Fragen gestellt, um einfach mal zu hören, wie kommt man als Rostocker nach Hawaii? Und endet mit einem Ergebnis, 4. Platz in der Altersklasse 18 bis 24 nach 9 Stunden und 24.
Respekt. Schnelles,
ja, schnelles Rennen.
Da wäre ich mal gerade mit dem Schwimmen fertig geworden, glaube ich.
Ja, Lukas Schnödewind startet wie die anderen beiden, Martin Schütt und Dennis Kruse, für den Triathlonverein Trizac Rostock. Getroffen haben wir ihn aber gestern beim Hanseschwimmverein. Da macht er nämlich sein Schwimmtraining. Lukas Schnödewind macht das alleine. Deshalb ist er auf vielen Bühnen gleichzeitig unterwegs. Eigentlich Student. Muss aber irgendwie 20 bis 25 Stunden Training die Woche unterbringen. Das macht man dann anscheinend bei verschiedenen Vereinen. Gefragt haben wir ihn, warum muss es der Ironman sein? Es ist klassisch, für das Kurze ist er zu langsam. Und er hat was gesucht, was nicht alltäglich ist, sondern was Besonderes. Ich glaube, das hat man mit dem Ironman auch gefunden. Insgesamt war es auch erst sein 3. Ironman, den er jemals gemacht hat. Der letzte irgendwie in Hamburg 2018 und dann qualifiziert man sich für Hawaii. Das ist schon verrückt. Wir haben ihn gefragt, wie Hawaii war. Man hatte so Vorstellungen von Hitze und Wind und Luftfeuchtigkeit. Er sagt, es war mega, mega toll und mega hart. Er war 10 Tage vorher da und 3 Tage danach mit seinen Eltern, die also auch einen großen Teil mitfinanzieren, und seiner Freundin. 20% der Kosten konnte er abdecken über private Sponsoren. Der Rest muss familiär gestimmt, also gemacht werden. Es waren wirklich harte Bedingungen. Es war nicht die Hitze, sondern er sagt, es war ein brutaler Wind. Ja, und dann wird man 4. bei einem Rennen, wo es einen deutschen Doppelsieg gab mit Jan Frodeno und Arne Haug. Respekt an Lukas Schnödewind. Und auch, dass er schon wieder in der Rostocker Schwimmhalle seine Bahn zieht. Weil er sagt, das soll nicht der Letzte bleiben. Er denkt doch schon sehr konkret drüber nach, wie er nächstes Jahr nach Hawaii kommt.
Kriegt man da schon Preise oder so denn als 4. wahrscheinlich nicht, aber in der Altersklasse oder?
Ich bin nicht wirklich firm, was Hawaii angeht. Ich glaube, es gibt da eine harte Trennung, ne, zwischen Profis und Amateuren.
Okay.
Und ich glaube, dass man das für sich selbst macht, ja, in dem Bereich.
Ja.
Was man tatsächlich, wenn jemand 25 Stunden abreißt an Training,
ja,
nebenbei, das ist...
Nicht nur die sportliche Leistung, auch das Organisatorische denn, ne? Ja, viel Erfolg für ihn. Und Thorsten, du hattest auch noch was auf dem Zettel?
Morgen. Morgen findet in der Ospar Arena das nächste Heimspiel von Empor Rostock statt. Es wird der Oranienburger HC wird zu Gast sein. Mittlerweile ist Empor nach einem sehr guten Saisonstart ist ein bisschen in Straucheln geraten. Von den letzten 4 Spielen konnte nur 1 gewonnen werden. Letztes Wochenende gab es die erste Saisonniederlage in Hildesheim. Damit steht man jetzt mit 13-5 Punkten auf Tabellenplatz 4, hat jetzt aber auch schon 5 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Von daher wird es Zeit, den Bock umzustoßen und morgen in der Ospar einen Sieg einzufahren. Aber jetzt schon mal ein kleines Highlight im so Vorausblick. Der Tabellenführer aus Dessau, der kommt am 1. Advent, am 1. Dezember, wird er hier in Rostock zu sehen sein. Und dann geht es nicht in der kleinen Ospar Arena, sondern dann wird die Stadthalle wieder geöffnet. Und da würde ich nur sagen, alle Leute hinter.
Unbedingt. Dann hätte ich auch noch was auf meinem Zettel, bevor wir uns dann verabschieden werden. Zum Lokalfußball, nicht zum in Mecklenburg, sondern in Berlin ist gerade was ganz Spannendes. Da werden wir in der nächsten Sendung wahrscheinlich noch mehr darauf eingehen, weil die Berliner Kreisschiedsrichter, die streiken an diesem Wochenende. Die wollten ein Zeichen setzen gegen Gewalt gegen Schiedsrichter. Das wurde aber und wollten die Spiele absagen oder verschieben. Das fand das Präsidium dann nicht so toll und haben Gegenvorschläge gemacht, aber die Schiedsrichter haben gesagt, nö, wir streiken trotzdem. Und spannendes Thema, da gibt es noch ordentlich Gesprächsbedarf, glaube ich. Außerdem fand der German Bowl statt. Am 12. Oktober wurde ausgetragen, wer denn die beste Football-Mannschaft in Deutschland ist, und da haben die New Yorker Lions aus Braunschweig zum 12. Mal gewonnen, dieses Jahr gegen Schwäbisch Hall Unicorns. Und auch noch eine interessante News, wie ich fand, der Fußballspruch des Jahres wurde gekürt und der kommt von Imke Wibbenhorst. Imke Wibbenhorst war Trainerin bei der Männermannschaft von Kloppenburg, war in diesem Moment die einzige Frau oder die Frau bei dem höchsten Männersportverein, also war schon eine Besonderheit. Und da muss man sich oft dumme Sprüche oder dumme Interviewfragen anhören. Und sie hat dann geantwortet, dass sie Profi ist und nach Schwanzlänge aufstellt. Und für diese Antwort wurde sie jetzt ausgezeichnet zum Fußballspruch des Jahres. Finde ich ein gutes Zeichen. Und damit sind wir durch in unserer Sendung. Wir laden euch ein, mitzumachen hier bei unserer Sportredaktion Adrenaliner Sportmagazin. Schreibt uns an sport@loro.de oder mitmachen@loro.de. Ihr findet uns auch auf Facebook. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir noch wachsen und euch mit mehr Sport versorgen können. Ich sage tschüss.
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 Bis zum nächsten Mal.